Das Thema von dieser Woche ist Jesus allein. Und das Thema für heute Abend ist Jesus allein, die Hoffnung der Welt, die einzige Hoffnung der Welt. Wenn man anfängt, darüber zu sprechen, findet man einige verschiedene Ansätze, wo man beginnen und in der Mitte füllen könnte und am Ende doch nicht zu Ende kommen könnte. Aber ich habe mich entschieden, darauf zu konzentrieren, was die Welt als Hoffnung versteht und was wir als Hoffnung verstehen und warum Jesus nicht nur die Hoffnung für uns ist, sondern auch für die ganze Welt. Zwei Texte hatte ich mir ausgesucht. Der erste lese ich jetzt einmal vor. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineingeht. Das ist von Elberfelder Hebräer 6,19. Wir haben das Vorrecht, durch Jesus nicht nur in den Vorhöfen des himmlischen Tempels hineinzugehen, sondern in dem Inneren, laut dieser Stelle im Hebräerbrief. Jesus hat uns Zugang verschafft. Deswegen haben wir eine Hoffnung, dass über diese Welt hinausgeht. Gerade war Wahl in Amerika. Keiner ist das umgangen. Vor genau 8 Jahren war auch der damalige Wahlkampf gerade zu Ende. Barack Obama hatte als Wahlslogan gehabt, Hope and Change. Nur so genau, was diese Veränderungen werden sollte und auf genau, was das Volk hoffen sollte, hat er nicht so genau gesagt. Er war so wie ein leerer Leinwand, den man so bemalen konnte, wie man wollte. Ob das eine Strategie war, damit man nichts falsch machen kann, kann ich nicht sagen. Aber Gott auf der anderen Seite lässt uns nicht im Dunkeln ohne Ahnung, wie unsere Hoffnung, wie auch die Hoffnung der ganzen Welt aussieht. Also, er macht nicht so globale, offene, vage Aussagen, die jeder so verstehen kann, wie er möchte, sondern er sagt Dinge, besonders in der Bibel, ziemlich deutlich und klar. Ich weiß nicht, wie oft in einem evangelistischen Gespräch die Worte gehört habe, man kann die Bibel so oder so verstehen. Meine Strategie immer an der Stelle war, ein paar Stellen aufzuschlagen und die vorlesen und fragen, wie verstehst du das? Ne? Anstatt zu argumentieren, einfach sagen, ihn auslegen lassen. Und meistens kam, das ist ziemlich deutlich. Also Gott, besonders an die, wenn es um die Themen geht, die wirklich, worauf es ankommt, die sind nicht missverständlich in der Bibel. Die treffende Frage lautet, auf was hoffen wir? Was ist es, auf die Menschen in dieser Welt hoffen? Mir fallen 3 Dinge ein. Zunächst möchte ich die Geschichte einer persönlichen Erfahrung erzählen, bevor ich da in diese Details gehe. Vor vielen Jahren war ich ein relativ neuer Christ, vielleicht 5 Jahre Christ. Und ich wohnte zusammen in einer WG mit 2 anderen Brüdern. Und der eine Bruder hatte eine kleine Schwester, die in Florida wohnte und hatte einen Freund. Und dieser Freund war kein Christ. Die ganze Familie war gläubig, auch die kleine Schwester, aber sie war so in der Teenagerphase und war ein bisschen am Abdriften. Und dieser Freund war ein absoluter Weltling. Er war eins von diesen New Age-Leuten, der in allen östlichen Richtungen schaut und Vegetarier, keine Ahnung, was er alles gemacht hat. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen menschlicher Philosophie, alles Mögliche. Und er wollte ganz gerne, dass sie zu ihm zieht. Und ihr Vater hat die kleine Schwester im Prinzip gezwungen, zu ihrem Bruder zu ziehen. Also sie zog bei uns ein in Kalifornien. Sie musste von Florida zu uns kommen. Und sie war ganz sauer darüber, aber der Vater konnte das durchsetzen. Und was geschah? 2 Wochen später kam der Jeff an und wollte sie zurückholen. Na, bin ich zu weit weg? Näher dran? Okay. Und Jeff war ein ganz, ganz netter Typ. so machen. Der Jeff war ein ganz, ganz, ganz netter Typ. Absolut friedevoll und offen, weltoffen, sehr bereit, in jedem Gespräch sich einzulassen. Und wir haben über 1000 Themen, der Kevin und ich haben Tag für Tag versucht, ihn zu überzeugen, Jesus doch im Herzen aufzunehmen. Und das hat nichts gebracht. Und die Zeit, wo er bei uns geblieben war, gab es keine Bewegung in seinem Leben. Und die Zeit kam, wo die Carla bleiben musste und der Jeff nach Florida zurück musste, und er ist dann zurückgegangen. Ein paar wenige Monate später kam er wieder nach Kalifornien und erzählte uns, er hätte jetzt Jesus im Herzen aufgenommen. Und wir haben ihn gefragt, ehrlich? Wow. Was hat dich dazu gebracht? Du hast sämtliche Argumente, die wir gebracht haben, und alles, was wir gesagt haben, einfach abgeschlagen, und es hat dich nicht berührt. Und er sagte, das ist nicht ganz wahr. Also es ist eine Sache, worauf ihr immer wieder draufgehauen habt. Und zwar, gut, wenn man schon für die Zukunft vornimmt, keine Lüge mehr zu sprechen, nichts mehr zu stehlen, keine Drogen mehr zu nehmen, nie wieder irgendwas Böses zu machen, hat man aber immer noch die Vergangenheit. Die vergangenen Sünden. Und Kevin und ich haben ihnen immer wieder gesagt, okay, selbst wenn du ab jetzt perfekt leben würdest, was wir für unmöglich sowieso halten, aber wenn du das schaffen solltest, was machst du mit deiner bestehenden Schuld, die du bisher aufgehäuft hast? Und er hat gesagt, das hat ihn immer und immer wieder nachgejagt, diese Aussage. Was mache ich mit meiner vergangenen Schuld? Es gibt keinen sonstigen Opfer für Schuld, außer das Kreuz Jesu Christi. Selbst wenn man perfekt leben könnte, und manche behaupten, das zu können, die haben Unrecht, aber sie denken das, hat man trotzdem vergangene Schuld, die gelöscht werden muss, die gereinigt werden muss. Und es geht nicht ohne Blut Christi. Und das hat ihn verfolgt, bis er schließlich sagte, ich halte es nicht mehr aus, ich muss um diese Vergebung bitten. Und dann wurde er Pastor. Also, es gibt etwas, was das Evangelium uns anbietet, was keine andere Religion, keine andere Philosophie und keine andere Überzeugung in dieser Welt bieten kann. Nämlich das Bereinigen von allem, was wir jemals gemacht haben, jetzt machen oder in der Zukunft machen könnten. Werden ist ein besseres Wort an der Stelle. Also, die drei Dinge, auf die die Welt hofft, sind einmal Erfolg und Reichtum, selbstverständlich, Sicherheit und Recht, jeder will sein Recht haben, Glück und ein leichtes Leben, also ohne Beschwerden. Erfolg und Reichtum, die meisten verbinden Glück mit Überfluss und Bequemlichkeit. Wenn ich ein gutes Auto habe, wenn ich ein bequemes Zuhause habe und alles, was da drin, was mir gefällt, drin ist, dann bin ich zufrieden und glücklich. Ein Leben ohne Stress oder Druck, nur wenige finden ein solches Leben auf dieser Erde. Wir als Christen wissen, dass das auch nicht immer das Glück bringt, aber darauf hofft man und arbeitet man darauf hin. Sicherheit und Recht. Sicher vor was? Vor Gefahr, natürlich, aber auch davor, dass niemand das Meinige wegnimmt. Man will fair behandelt werden. Man sehnt sich nach Gerechtigkeit. Man sehnt sich nach Gerechtigkeit. Was die meisten Menschen vergessen aber bei Gerechtigkeit ist, es geht in beide Richtungen. Ne? Gerechtigkeit bedeutet nicht mehr, aber auch nicht weniger vergeben, was einen verdient, oder? Jeder möchte ganz gerne vergeben werden, aber wenn es darum geht, anderen zu vergeben, da spielten andere Regeln. Glück und leichtes Leben. Wo sucht man Glück? Meist in Genuss. Das, was einem Genuss bringt, kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber meistens hängt es mit dem Körper zusammen, auf irgendeine Weise. Entweder ein bequemes Sofa, ein bequemes Bett oder vielleicht eine Droge, die mir einen guten Gefühl gibt, oder vielleicht unerlaubte sexuelle Beziehungen. Es kann in jeder verschiedene Weise ausfallen, aber es hängt immer damit zusammen, dass man ein gutes Gefühl hat. Man sucht Glück in Gefühle. Aber auch davor, dass niemand das, wo sucht man Glück? Meist in Genuss. Gutes Essen, schicke Klamotten, physikalisches Genuss eben. Dies nennt man Fleischlichkeit. Die Bibel sagt, wer nach dem Fleisch lebt, das steckt in Römer 8, wer das nachlesen möchte, wer nach Fleischlichkeit lebt, entdeckt kein Genuss. Das führt zugrunde, das führt zu Ende. Man hat nicht diese Freiheit, die man sucht. Zusammengefasst, diese Hoffnungswünsche enttäuschen. Die Bibel spricht von einer Hoffnung, die nicht enttäuscht. Also Reichtum, Sicherheit, ein leichtes und erfolgreiches Leben ist niemandem garantiert. Und selbst wenn das kommt, bei den wenigen, wo das wirklich alles komplett kommt, sind sie oft auch nicht glücklich. Die uns treffende Frage lautet, auf was hoffen wir? Was ist es, auf das wir als Gläubige hoffen? Wir hoffen auf Bedeutung. Wir wollen, dass unser Leben Bedeutung hat. Dass die Tatsache, dass wir auf dieser Erde waren, etwas ausgemacht hat. Wir hoffen auf Befreiung vom Bösen. Wir kämpfen mit dem Fleisch und wir gewinnen und wir manchmal verlieren. Wir verlieren manchmal in diesem Kampf. Und dieser Kampf bleibt, bis wir bei Jesus sind. Es heißt an einer Stelle, wir haben bis zum Vergießen von Blut noch nicht gegen den Bösen in uns gekämpft. Und manchmal fühlt es sich so an, als müsste man bis zum Bluten kämpfen, dass man wirklich siegt. Also manchmal ist der Kampf so schwer. Hoffnung auf Zusammensein mit Gott. Das sind die Dinge, auf die wir hoffen. Bedeutung, der Christ möchte, dass sein Leben die Welt besser hinterlässt als damals, als er auf die Welt kam. Als ich studierte, habe ich mir gedacht, ich wünsche mir nichts anderes im Leben, als dass, wenn ich fertig bin mit dem Leben, dass ich zurückblicken kann und sagen, das, was ich gemacht habe in meinem Leben, hat die Welt als ein besserer Ort hinterlassen, als damals, als ich reinkam. Und das, denke ich, gilt für uns allen als Gläubige. Wir wollen einen positiven Einfluss auf diese Welt haben. Und das gibt Bedeutung. Befreiung vom Bösen. Das Böse in uns, die Schuld, die wir kennen, belastet uns. Wenn wir seine befriedigende Vergebung erfahren, sind wir von diesem Last befreit. Wer hat die Pilgrim's Progress gelesen, in Englisch oder in Deutsch? Wie ist der Titel auf Deutsch? Pilgerreise, genau. Hat jemand dieses Buch gelesen? Ein zentrales Thema in diesem Buch ist die Last, die Christian auf seinen Rücken trägt. Und irgendwann kommt er an der Stelle, wo er die Botschaft bekommt, wenn du dein Glaube an Jesus gibst, dann fallen dir diese Last weg. Du brauchst das nicht mehr zurechtbiegen. Und dann ist das runtergefallen und er war aus dem Häuschen. Er konnte nicht fassen, dass diese Last, den er sein ganzes Leben getragen hat, weg war. Hebräer 12,14 sagt, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich erinnere an die Geschichte von Jeff. Das, was ihn zu Jesus getrieben hat, war die Kenntnis, dass er ohne Jesus seine Schuld nie loswerden würde. Egal wie gut er leben könnte danach, hat er immer noch die Schäden und die Menschen, die er verletzt hat, hinter sich stehen und auf ihn zeigen mit Beschuldigungen. Ohne Blut Jesu geht das nicht weg. Zusammensein mit Gott. Letzten Endes ist alles, worauf wir hoffen können, ist sein Wiederkunft. Denn in dieser Welt, unter eigener Kraft und menschlicher Bemühung, wird es niemals wahre Hoffnung und Glück und Friede in unserem Leben geben. Titus 2,13 sagt, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht und die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Manche werfen uns Christen vor, wir wären so himmlisch gesinnt, wir hätten kein irdisches Nutzen. Aber gerade die Leute, die diese Hoffnung auf den Himmel haben, auf der Gegenwart Gottes, das sind diejenigen, die am meisten motiviert, was Gutes zu machen. Wir haben einen sehr guten Freund hier unten sitzen, der kommt aus Indien, der Vinod. Ich sage jetzt etwas, was ihn vielleicht überrascht. Vielleicht weiß er das noch nicht, aber in Indien, wenn meine Statistiken richtig liegen, sind 99 alle heilende Krankheiten von christlichen Missionaren gegründet worden. Irgendwann. Wir, 99% aller Krankenhäuser, heilende, menschendienende Krankenhäuser, wurden von christlichen Missionaren gegründet. Wir von allen Menschen auf der Erde, die erkannt haben, dass wir ohne Gott keine Hilfe haben, wir können uns selbst nicht helfen, sind diejenigen, die am meisten motiviert sind, anderen zu helfen. Weil wir sind geholfen worden. Jesus hat ja die Geschichte über Maria Magdalena erzählt. Wer viel vergeben ist, liebt viel. Und wer wenig vergeben wurde, liebt wenig. Also, die Argument ist gegenstandlos. Jesus Christus ist die einzige Hoffnung für diese Welt. Für uns Christen und für die, die noch nicht glauben. Er ist die einzige Hoffnung, auf die wir hoffen können. Es gibt keine andere Hoffnung, die nicht leer ausgeht. Ich bete ganz kurz. Danke, Herr Jesus, für dein Kreuz und für dein Blut, dass du in diesem Blut die Kraft gegeben hast, dass unsere Sünde wegwaschen kann und jeder, der auf dieses Blut beruft, auch seine weggewaschen bekommen kann. Und das ist die Hoffnung in dieser Welt. Hilf uns bitte dabei, anderen zu helfen, daran zu glauben. Amen. So, ja, und jetzt wollen wir übergehen zu dem nächsten Teil, zu dem Gebetsteil des Abends. Und ich habe mir gedacht, wir weichen ein kleines bisschen ab von dem Wochenplan, zumindest in diesem einen Punkt. Aber das ist auch doch so, wie es gemeint war. Also, wenn wir erkannt haben, dass Jesus die einzige Hoffnung für diese Welt ist, dann denken wir natürlich an Leuten, die uns naheliegen, die uns wichtig sind, die noch nicht zu Jesus gehören und noch nicht diese Sicherheit haben, dass ihre Sünden vergeben sind und dass, wenn Jesus zurückkommt, dann sind sie bei ihm. Und ich will, dass wir jetzt erstmal für eine kurze Zeit, 5 Minuten, für die Menschen, die wir kennen, Familienmitglieder, Freunde, Bekannten bei der Arbeit, beten, dass sie von Gott hören und dass sie möglicherweise auch durch uns von Gott hören. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, kann man, falls die Zeit reicht, auch für andere, die einem einfallen, und dann allgemein auch für die Stadt Darmstadt beten, dass Gott seinen Geist hier ausgießt und dass es endlich mal Erweckung hier gibt. Okay, bitte bildet kleine Gruppen, 3, 4, 5, 6 Leute in eurer Umgebung. Am besten vermischen mit Leuten, den man nicht kennt. Und jetzt kurz zusammen beten. Danach kommt die Orgel, um anzukündigen, dass dieser Abschnitt vorbei ist.